Heute Morgen geht's um Glaube. Denkt man, oh Wunder, dass es in einem Gottesdienst am Sonntagmorgen um Glauben geht. Eigentlich geht's unser ganzes Leben lang, unseren ganzen Alltag um Glauben. Wir haben ständig mit Glauben zu tun. Also ich zum Beispiel glaube, dass heute noch die Wolkendecke aufreißt und heute Nachmittag zumindest so ein bisschen Sonne rauskommt. Manche glauben, dass in diesem Winter der dicke Schnee noch kommt. Ja, das wäre was, genau. Super. Wenn du nicht gerade Vegetarier oder Veganer bist, glaubst du vielleicht, dass ein saftiger Rinderbraten mit Soße richtig gut schmeckt. Und je nachdem, aus was für einer Gegend in Deutschland du kommst, sagst du, dann noch Spätzle dabei oder Kartoffeln oder Semmelknödel und dann ist das Glück perfekt. Vielleicht glaubst du das. Wenn du Veganer oder Vegetarier bist, glaubst du wahrscheinlich, dass es unmöglich ist, in der Welt heute überhaupt noch Fleisch zu essen bei dem ganzen Klimawandel. Und dass Fleisch sowieso ungesund ist. Vielleicht. Dann ist es so, dass du vielleicht glaubst, dass es Gott gibt und deswegen heute Morgen hier sitzt. Vielleicht bist du dir aber auch gar nicht sicher, ob es Gott gibt und bist deswegen hier. Und du sagst, ich höre mir das mal an, was das alles mit dem Gott auf sich haben soll. Also im Gottesdienst oder in die Kirche gehen Gläubige und dann gibt es Atheisten, die glauben auch, nämlich die glauben, dass es keinen Gott gibt. Gehen deswegen nicht in die Kirche. Und glauben, dass es nicht gut ist, an Gott zu glauben, vielleicht manche der Atheisten. Also wir haben ständig mit Glauben zu tun. Die Frage ist nur, was ist das für ein Glaube? Und die Frage ist, kann sich eigentlich jeder seinen Glauben selbst zurechtbasteln? Und muss ich sagen, ja, kann man. Wir leben in einem Land, das hat Religionsfreiheit, das ist in einer Demokratie, im Rechtsstaat ein ziemlich hohes Gut, diese Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit. Das heißt, jeder darf sich seinen Glauben auch zurechtbasteln, wenn er will. Und kann dann an alles Mögliche glauben. Wenn es darum geht, was es heißt, was ist denn Glaube an Gott oder Glaube an Jesus, an Gott der Bibel oder an Jesus Christus, den Sohn Gottes, dann sieht die Sache vielleicht ein bisschen anders aus. Du darfst dir auch deinen Glauben zurechtbasteln. Es kann nur, oder die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass du voll daneben liegst. Also wenn es darum geht, was heißt eigentlich Glaube an Jesus, Glaube an Gott, dann geht es darum, dass wir schon den fragen müssen, dem wir glauben. Also die Frage, was sagt denn Jesus dazu? Was ist das denn für ein Glaube, den wir vielleicht haben oder auf der Suche sind nach diesem Glauben? Um was geht's denn da? Und es gibt einen Vers, den viele Kirchen und Gemeinden über diesem Jahr stehen haben, der hängt schon hinterm Weihnachtsbaum und den meisten können den nicht lesen. Jetzt: Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Also wenn der Baum weg ist, dann sieht man. Manchmal ist es so, es sind viele Bäume im Wege des Glaubens und die müssen dann weg, dann sieht man das auch. So, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Wenn man diesen Vers so hört, merkt man schon, es ist nicht irgendein dogmatischer Satz, es ist nicht irgendwie ein Lehrsatz, sondern ich glaube, hilft meinem Unglauben. Das klingt so persönlich. Das klingt irgendwie, als ob da einer in so einer Spannung lebt. Auf der einen Seite glaubt er, auf der anderen Seite hat er zu kämpfen mit Unglauben, mit irgendwas, was ihn zweifeln lässt vielleicht. Und in dieser Vers, der über diesem Jahr steht, der steht in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Da ist nämlich tatsächlich einer, der persönlich am Kämpfen ist und in einer bestimmten Situation es existenziell für ihn ist, ob er Glauben hat oder nicht, weil es geht um sein Kind. Und ich lese uns diese Geschichte. Ihr könnt mitlesen. Steht in Markus 9, die Verse 14 bis 29 im Neuen Testament, im Evangelium nach Markus. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. »Worüber streitet ihr euch denn?« fragte er. Einer aus der Menge antwortete, »Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden, dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deinen Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation?« sagte Jesus zu ihnen. »Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir.« Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. »Wie lange geht das schon mit ihm?« fragte Jesus den Vater des Jungen. »Von klein auf«, antwortete der Mann. »Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns.« »Wenn du etwas kannst, sagst du?« entgegnete Jesus, »für den, der glaubt, ist alles möglich.« Da rief der Vater den Jungen, »Ich glaube, hilf meinem Unglauben.« Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. »Du stummer und tauber Geist«, sagte er, »ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein.« Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Da kommt also dieser Vater mit seinem kranken, geschundenen Kind, was immer wieder von solchen Anfällen heimgesucht wird. Wenn man das so liest, wird man denken, ja, das ist ganz klar, ist Epilepsie, hat doch gar nichts mit Geist und Dämonen zu tun. Aber Jesus blickt tiefer und durch, und dieser Junge wird so gequält von diesen Anfällen und von dieser Krankheit vielleicht, dass er nicht mehr reden kann, dass diese Ebenbildlichkeit, die Gott in diesen Jungen hineingelegt hat, völlig verzerrt wird. Und von daher ist es, finde ich, völlig normal, davon von wirklich was dämonischen Einfluss zu reden, wenn Menschen so verstellt werden, so gequält, so verdreht werden, dass sie nicht mehr das widerspiegeln können, was Gott eigentlich möchte. Und Jesus sieht das. Und da kommt dieser Vater mit seinem Sohn und will zu Jesus, sagt er. Ich wollte zu dir. Und er bleibt an den Jüngern hängen. Nun ist es nicht so, dass die Jünger sich da vor Jesus stellen und sagen, Moment mal, wir sind hier die Bodyguards und machen Gesichtskontrolle, sondern Jesus ist schlicht und ergreifend nicht da. Es war mit drei Jüngern woanders. Das macht dem Mann aber nichts. Er kommt zu den Jüngern von Jesus und gibt einen jüdischen Grundsatz, der heißt, die Repräsentanten eines Menschen sind wie dieser selbst. Die Repräsentanten eines Menschen sind wie dieser selbst. Also denkt der Vater sich, kein Problem, das sind die Leute, die an diesem Jesus nahe dran sind, die mit diesem Jesus gehen. Das heißt, da bitte ich die einfach zu helfen. Wenn sie diesem Jesus nachfolgen, wenn sie doch mit dem Jesus unterwegs sind, dann können die das, was Jesus kann. So einfach ist das. Wie wäre das denn, wenn morgen auf der Arbeitsstelle Leute zu dir kommen und sagen, du bist doch einer von den Nachfolgern von Jesus. Wenn du ein Nachfolger Jesus bist, dann müsstest du doch das können, was Jesus auch kann. Du bist doch ganz nah dran an ihm. Du bist doch eng mit ihm verbunden, oder? Bete doch mal. Ich habe Verwandte, Freunde, sind krank, liegen vielleicht im Sterben. Und wenn Jesus was kann, wirst du beten und er wird gesund werden. Ungefähr so denkt dieser Vater wahrscheinlich und kommt zu den Jüngern. Und die Jünger versuchen es. Sie versuchen es, versuchen diesen Austreibung vorzunehmen, diesen Heilungsversuch, und nichts passiert. Nichts passiert. Jesus, das erzählt der Vater erzählt er Jesus. Ich habe es deinen Jüngern gesagt und die konnten es nicht. Und Jesus sagt nicht, naja gut, meine Güte, die sind ja auch nicht Jesus. Halt mal die Bälle flach. Und ist ja nicht so schlimm und jetzt bin ich ja da, jetzt alles wird gut. Jesus ist echt irritierend, was Jesus da sagt. Er sagt, was seid ihr doch für eine ungläubige Generation? In Matthäus 17, im Evangelium nach Matthäus also, wird diese Geschichte wiederholt oder beziehungsweise auch nochmal berichtet. Da steht, wie verdreht seid ihr eigentlich? Was seid ihr denn für ein verkehrtes Geschlecht? Für eine verkehrte Generation? Was ist denn los mit euch? Wo ist denn euer Glaube? Wo ist euer Vertrauen? Was denn los? Also, mich macht das unruhig. Würde Jesus das auch machen bei uns, wenn wir beten für Menschen, es passiert nichts und sagen, sag mal, was ist denn los mit euch? Was, seid ihr meine Nachfolger oder nicht? Also die Jünger sagen dann nichts, stehen wahrscheinlich ziemlich betröppelt da, wie ich da betröppelt stehen würde, würde denken, oh wei, was muss ich denn jetzt machen? Was hätte ich denn machen sollen? Um welchen Glauben geht es denn da eigentlich? Jesus wird also mit dem Unglauben dieses Volkes, der ganzen Generation konfrontiert und sagt, hier ist was verdreht bei euch, es muss wieder richtig rumgedreht werden. Und dann sagt der Vater weiter jetzt, und Jesus, so und so verhält sich das mit meinem Sohn. Das sind die Symptome. Und jetzt erbarme dich, hilf, wenn du etwas kannst. Und nachdem Jesus gerade so mit diesem Unglauben einer ganzen Generation konfrontiert wurde, wird er jetzt mit dem zweifelhaften Glauben und zweifelbehafteten Glauben des Vaters konfrontiert. Und Jesus konfrontiert zurück. Der Vater konfrontiert ihn mit, wenn du etwas kannst, kannst du was? Und Jesus konfrontiert ihn mit seinem Unglauben. Und da fängt auch der Mann nicht an zu diskutieren und zu sagen, also, wie viel Glauben ist denn genug? Was muss ich denn glauben? Was muss ich nicht glauben? Wie sieht es überhaupt aus? Lass uns doch mal darüber reden, was der Glaube überhaupt ist und wie sich das verhält mit Glaube und Heilung und Gesundwerden. Dazu ist die ganze Sache für ihn viel zu existenziell. Sein Sohn liegt da auf dem Boden. Und er schreit, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Offensichtlich wird dieser Mann konfrontiert mit dem, was in ihm ist. Und mit seiner Schwierigkeit, diesen Spannungen, die er auch erlebt. Es fällt mir so schwer zu glauben. Eigentlich ja nachzuvollziehen, wenn dieser Grundsatz gilt, die Repräsentanten eines Menschen sind wie dieser. Wenn die Jünger es nicht konnten, ist es nicht logisch, dann darüber nachzudenken, kann dieser Jesus es denn dann? Wenn die es nicht können, kann es der Meister? Und Jesus sagt, was heißt das? Was heißt das, wenn du was kannst? Wo ist denn dein Glaube? Warum kommst du? Warum bist du hier? Bist du denn sicher, dass ich helfen kann? Bist du der Sache gewiss? Glaubst du? Vertraust du? Und der Mann kratzt nicht sein ganzes bisschen Glauben zusammen, überall her, und versucht das irgendwie so in so ein Gefäß zu füllen und sagen, Jesus, das ist so mein Glaube, reicht das? Oder müsste da noch was mehr sein? Also wenn es dazu führt, dass mein Glaube meinen Sohn gesund macht, dann wie viel Glaube muss ich denn da reinfüllen? Und reicht mein Glaube? Und Jesus versucht den Jüngern und diesem Mann deutlich zu machen, dass es gerade nicht darum geht, auf sich zu gucken, wie viel Glauben habe ich hier, wie viel Glauben kann ich rauspressen, wie viel Glauben kann ich aufbringen, wie intensiv kann ich vielleicht daran denken, dass mein Sohn geheilt wird, dass ich glaube, ja, ich glaube Jesus, ich glaube an Jesus und ich darf bloß nicht an den rosa Elefanten denken, der Zweifel heißt und Unglaube und bloß nicht an den rosa Elefanten denken. Was passiert, wenn man ständig, ich darf alles, nur nicht an rosa Elefanten denken. Es gibt, die ganze Welt ist voller rosa Elefanten. Also es geht nicht darum, dass Jesus sagt, produziert mal ein bisschen mehr Glauben. Es geht noch nicht mal in der Geschichte, ist meine Überzeugung, um die Heilung dieses Jungen in erster Linie. Es geht nicht darum, um die Heilungsmacht Gottes, kann ich als Nachfolger Jesus jemanden heilen, im Namen Jesu vielleicht. Es geht schlicht, eigentlich sehr schlicht um Vertrauen. Um erstmal eine Frage einer Beziehung zu Christus. Es geht, und was ist das denn für ein Glaube? Um was geht es denn da, wenn Jesus sagt, dem, der glaubt, ist alles möglich? Es geht nicht darum, dass ich ständig zu mir gucke und sage, wo ist mein Glaube, habe ich genug Glaube, wie kann ich mehr Glauben anhäufen, sondern gerade nicht, sondern es geht um eine bedingungslose Hingabe an Jesus. Die Jünger hatten damit Schwierigkeiten. In diesem gleichen Kapitel, einige Verse später, geht es darum, nachdem die Jünger das nicht hingebracht haben mit dieser Austreibung, mit dieser Heilung, da streiten sie sich darum, wer der Größte ist. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Größte im Jüngerland? Sie kloppen sich da drum und zanken sich, wer der Beste ist, der Größte, wahrscheinlich am meisten Einfluss hat oder sowas. Und gerade haben sie allesamt besonders versagt. Nicht versagt, dass sie nicht genug irgendwas gemacht hätten, Formeln auswendig gelernt hätten, den Kniff raus hätten, die Schlüsselworte gefunden hätten, um Dämonen auszutreiben oder Heilung voranzubringen, nach dem Motto, wenn ich nur die richtigen Kniffs habe, dann zwinge ich Gott in die Knie, dann kann er nicht anders. Weißt du das Codewort, kriegst du jede Heilung hin. Darum geht's nicht. Jesus sagt, vertraut mir doch. Vertraut mir doch. Setzt euer Vertrauen doch auf mich und nicht auf eure Macht, auf eure Größe, auf euren Glauben, auf eure Vollmacht, auf eure Autorität. Schaut doch nicht ständig auf euch in eurem Glauben. Glaubt doch nicht an euren Glauben. Wer an seinen Glauben glaubt, ist schnell aufgeschmissen. Und er sagt, glaubt doch an mich, vertraut mir doch. Schaut doch auf mich. Werft doch euer ganzes Vertrauen auf mich. So wie dieser Vater, der nicht sein Vertrauen Jesus präsentiert stolz, sondern seinen ganzen Unglauben zusammenkratzt und sagt, Jesus, das habe ich zu bringen. Mehr ist da leider nicht. Ich hätte gerne es anders, aber mehr ist da nicht. Und jetzt hilf mir, hilf meinem Glauben. Hilf, dass ich vertrauen kann. Hilf, dass ich mein Leben dir hinwerfe. Hilf, dass ich dir alles zutraue. Hilf, dass ich auf dich sehe, nicht so sehr auf mich und nicht so sehr auf das, was Jünger können oder was andere können, sondern dass ich mit dir rechne, nicht mit mir, sondern mit dir, mit deiner Größe, mit deinen unbegrenzten Möglichkeiten, dass ich aufhöre, auf meine Möglichkeiten zu sehen, meine Wenns und Abers ständig davor zu schieben. Es ist völlig normal, wenn wir in Schwierigkeiten sind oder in bedrängten Situationen, dass Zweifel kommen, die können wir gar nicht verhindern, dass Unglaube auch aufkommt. Es ist völlig normal, dass dann so dieses, oh boah, ich weiß ja, dass Gott das kann, aber... Tu das auch jetzt. Aber wir haben schon so viele Medikamente genommen. Aber da haben schon so viele gebetet. Oder wir haben schon so oft gebetet und nichts ist passiert. Aber, ja wenn, ja aber. Ich weiß, dass Jesus das kann. Aber jetzt bei mir, aber bei meinen Freunden. Aber meine Situation ins Reine kriegen. Das sind so viele Wenns und Abers. Es ist völlig normal, dass die kommen. Die Frage ist nicht, ob Zweifel was Böses sind es nicht, sondern wie gehe ich mit den Zweifeln um? Verstecke ich sie? Das darf keiner in der Gemeinde sehen, dass ich zweifle. Dass ich bei manchen Dingen überhaupt nicht weiß, ob ich Gott glauben soll oder nicht. steht alles in der Bibel und weil wir ja hier so alles glauben, was in der Bibel steht, also darf ich hier an nichts zweifeln. Und wenn ich Zweifel habe, verstecke ich sie. Und im Versteck treiben sie ihr Unwesen. Oder werfe ich meine Zweifel Gott vor die Füße und sage, ich hätte gern mehr Glauben. Alle in der Gemeinde glauben, ich habe mehr Glauben. Habe ich aber nicht, Jesus. Hier ist mein ganzer Unglaube, hilf mir. Ich würde dir gerne mehr vertrauen, aber mir macht es Schwierigkeiten. Da steht in der Bibel, trachtet nach, zuerst nach dem, was Gottes Reich ist und nach seiner Gerechtigkeit. Gott wird euch alles schenken. Ich glaube dir es auch, dass das eigentlich stimmt. Wenn es an mein Leben geht, glaube ich nicht. Und Jesus versucht den Leuten hier deutlich zu machen, den Jüngern und dem Vater, kommt aus eurem Vertrauen ist gut, Selbstkontrolle ist besser Modus raus. Glaubt doch an mich, gebt doch die Kontrolle für euer Leben ab, gebt doch die Kontrolle für die schwierige Situation ab, die euch so Mühe macht. Gebt doch die Kontrolle ab über die Dinge, die ihr gar nicht leisten und bringen könnt, sondern vertraut mir doch. Schaut doch auf mich und nicht auf euch. Füllt doch nicht den Puls eures Glaubens und ständig nach, was ist denn jetzt, ist heute ein bisschen was gewachsen, ist heute weniger gewachsen, wie auch immer, sondern vertraut mir. Geht mit euren Zweifeln doch zu mir, werft sie doch bei mir hin und versucht nicht irgendwie mit eigenen Mitteln, Kräften und Größen hinzukriegen, was ihr nicht hinkriegt. Schaut auf mich. Wie gehe ich mit Zweifeln um? Es ist übrigens auch erlaubt und sogar sehr ratsam, auch mal an den Zweifeln zu zweifeln. Wer sagt denn, dass die Zweifel recht haben? Wer sagt denn, dass sie recht haben, wenn du vielleicht denkst, naja, ich weiß nicht, ob Gott das kann, oder ich weiß schon, dass er es kann, aber ich weiß nicht, ob er es bei mir kann, ob er es tut, ob er es tun will, bin mir gar nicht so sicher. Wer sagt denn, dass das stimmt? Wer sagt denn, dass die Zweifel immer recht haben? Es gibt einen schönen Spruch, den habe ich gelesen. Wenn es dir Mühe macht, an Gott zu vertrauen und Gott dir die Kontrolle in deinem Leben zu überlassen, dann frage einfach dein Selbst, wie viele Universen hast du schon geschaffen? Wenn die Antwort lautet, keins, nicht eins, dann überlass Gott einfach die Sache. Also wer hat denn die Macht und die Kraft? Auf wen schauen wir denn? Doch nicht auf uns und unseren Glauben und das, was andere sagen, was wir können müssten als Christen, sondern wir schauen auf Jesus. Und dann sagt Jesus, und wenn ihr auf mich seht und mit allem rechnet, mit mir rechnet, mit mir mehr als mit eurem Glauben, dann ist alles möglich. Dann ist alles möglich. Also, wie sieht denn Vertrauen und Glauben aus? Wie sieht denn der Glaube aus, um den es hier geht? Alle Beziehungen, Umstände und Verhältnisse Gott ausliefern. Gar nicht so einfach. Kann man manchmal gar nicht so alleine. Manchmal sagt man, ich gebe es dir ab und dreht sich rum und mag mal deinen Rucksack gerade wieder auf. Aber vielleicht kann man zusammen in der Kleingruppe, im Hauskreis, in der Gemeinde, im Gespräch mit anderen, im seelsorglichen Gespräch zu sagen, ich werde die Dinge nicht los. Ich habe ständig damit, diesen Zweifeln zu kämpfen. Ich möchte einfach beten, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ehrlich, dieses Gebet bete ich häufig. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ausliefern, sagen, Herr Jesus, ich rechne mit dir, mehr als mit mir. Ohne Wenns und Abers in die Freiheit der Hilfs- und Herrschaftsbereitschaft Gottes treten. Das ist Freiheit. Das ist Freiheit, glauben zu können und zu vertrauen zu können und zu dürfen. Das ist eine Freiheit, die Wenns und Abers, die mir in den Kopf kommen und in der Seele, auf der Seele liegen und im Gefühlen sitzen, loszulassen und sagen, Herr, ich vertraue deiner Hilfs- und Herrschaftsbereitschaft. Und ich trete bewusst da rein. Morgens, noch vor dem Aufstehen, noch bevor wir die Füße aus dem Bett sagen, ich trete bevor ich auf den Boden trete ich in deinen Herrschaftsbereich und deinen Hilfsbereich. In deinen Machtbereich trete ich ein. Und ich glaube den Zweifeln nicht. Ich zweifle mal an den Zweifeln. Die eigene Kontrolle abgeben und die Zukunft Gott überlassen. Wie viele Universen hast du geschaffen? Glaube ist das gigantische Endlich, das Jesus den Jüngern hier anbietet und sagt, darauf geht's. Endlich bin ich nicht mehr auf meine Begrenztheit angewiesen. Endlich verlasse und stütze ich mich auf die unbegrenzten Möglichkeiten Gottes. Endlich muss ich nicht mehr mein eigenes Schicksal bestimmen. Endlich habe ich jemand, dessen Führung ich mich bedingungslos anvertrauen kann. Endlich muss ich nicht mehr alles können und verlasse mich darauf, dass für Jesus alle Dinge könnbar sind. Egal, ob es große Dinge sind, riesige Dinge oder klein in meinem Leben. Endlich. Es ist eine große Freiheit, das zu können. Und deswegen lädt Jesus ein, in diese Freiheit des Glaubens Anfang 2020 mit diesem Vers über diesem Jahr: Ich glaube, hilf meinem Unglauben, der diese Spannung deutlich macht, in der wir alle leben und der uns hoffentlich auch aufzeigt, an wen wir uns wenden und auf worauf unsere Blickrichtung gehen kann. Und dann werden wir Wunder erleben. Jeder Einzelne in seinem Lebensbereich, in allen Lebensbereichen und wir als Gemeinde. Amen.